Hallo, ich bin Paul.
Und ich bin Robert.
Und wir sind von Pulp Media und wir reden heute mit Mario, wie man eine verdammte Love Brand macht. Und so ganz nebenbei haben wir auch darüber gesprochen, wie die OMT zu einer Love Brand geworden ist.
OMT.
Das kam auf Versuchen. Also ich finde, man kann es tatsächlich wieder vergleichen mit der echten Welt. Wenn ich in eine Bar gehe, um dort einen Partner, eine Partnerin zu finden und dort sage, bitte lieb mich, wird das ganz, ganz wenig funktionieren. Und dasselbe gilt für Marken auch. Also man wird da, weil am Ende des Tages geht es um Vertrauen. Es geht nicht nur um Liebe, der Liebe willen, sondern es geht um Vertrauen, dass ich beim nächsten Mal wieder zu dieser Marke greife, dass ich die Marke verteidige, dass ich die Marke weiterempfehle.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Paul, hallo Robert, schön, dass ihr da seid.
Servus Mario.
Lasst uns direkt einsteigen in das Thema. Wir haben heute das Thema, wie du aus einer Marke eine, ich betone, verdammte Love Brand machst. Das war der Titel. Und die Frage erstmal an euch, was ist eine Love Brand?
Ich erkläre es immer ganz gerne an einem Modell. Wenn du dir eine Pyramide mit 3 Ebenen vorstellst, dann hast du ganz unten die Produktebene. Da geht es rein um die Funktion eines Produkts. Wenn ich Durst habe und Wasser trinken will, kaufe ich mir eine Flasche Wasser und mir geht es nur darum, rein meinen Durst zu stillen. Eine Ebene drüber ist die Markenebene. Das ist, wenn ich eine Marke kenne und auf die dann zurückgreife. Zum Beispiel, wenn ich im Ausland bin und ich sehe da eine Evian-Wasserflasche, denke ich mir, die Marke kenne ich, der vertraue ich zumindest weit genug, dass ich mir die nehme. Und ganz oben habe ich dann die Beziehungsebene. Das ist dann, wenn ich sage, das ist mein Wasser, also, oder mein Produkt, das gehört zu mir. Bei Biermarken ist es auch ganz stark oder bei Fußballvereinen ist es ganz stark, wo ich eine emotionale Bindung habe. Und das, diese Top-Ebene, das ist dann eine Love-Brand.
Was ist deine Love-Brand? Hast du eine, wo du sagst, die stellst du wirklich über alle?
Also ich bin ein ziemlicher Apple-Fanboy. Noch immer, auch wenn die Innovation deutlich nachgelassen hat. Aber früher habe ich wirklich jede Produktpräsentation mir angeschaut, weil ich das einfach ziemlich cool fand und auch das Produkt sehr super fand. Das Ökosystem, genau die Verteidigung, die jeder Apple-Fanboy immer nennt, genau das habe ich auch immer genannt. Also ich würde das als so meine langfristigste Love-Brand, die längste Markenbeziehung, die ich habe, nennen.
Robert, wie sieht es bei dir aus?
Boah, ich habe mehrere. Weil mich die von Anfang an angesprochen haben und alles richtig mache, ist im Baumarktbereich Hornbach, die ich großartig finde. Und dann sitze ich heute zum Beispiel da mit einem Fox-T-Shirt, einfach weil die im Mountainbike- und Motocross-Bereich zu Hause sind und ich mich damit dann identifizieren kann.
Sehr cool. Ich höre raus, Fußball ist nicht euer Ding.
Doch, sehr, sehr stark.
BVB. Dann müsste ich euch ja jetzt fragen, auch wenn das erst nach unserem Agency Day ausgestrahlt wird, warum kommt ihr als Agenturbesitzer nicht zu unserem Agency Day? Da haben wir dieses Jahr eine Keynote mit einem Ex-Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter. Den hatten wir vor 3 Jahren schon mal da. Der wurde so krass wiedergefordert. Ein so geiler Speaker. Das wäre ja genau das Richtige für euch. Aber jetzt kommen wir vom Thema weg. Ich will euch hier nicht in die Ecke fahren.
Terminkonflikte.
Der Agency Day, Ende September, für die das jetzt hören, wenn das rauskommt, das ist schon Oktober, nächstes Jahr gibt es ihn wieder. So, ich habe mich unglaublich auf dieses Thema heute gefreut. Warum? Habt ihr eine Idee, warum? Ich hab das noch nie bei einem Podcast gesagt.
Weil es wichtig ist?
Ja, deswegen, nein. Guck mal, in meinem Logo ist ein Herz. Und dieses Herz hat einen Hintergrund. Ich weiß, dass eine Love Brand zu sein mehr ist, als ein Herz ins Logo reinzumalen. Das ist mir schon klar. Aber tatsächlich habe ich vor 4 oder 5 Jahren, ich weiß nicht, wann es war, irgendwann hier im Mittagstisch gesessen mit meinen damals, glaube ich, 7, 8 Mitarbeitern und habe gesagt, ich möchte, dass der OMT eine Love Brand wird. Das ist mein Ziel. Ich glaube, dass alles andere von alleine kommt. Also Geld verdienen, profitabel werden als Startup und so weiter. Und was muss ich denn machen? Und das war meine Frage an das Team. Was muss ich denn machen, um eine Love Brand zu werden? Und dass das Herz dann später in dem Logo dann aufgetaucht ist, das war nur eine Konsequenz aus dem, was wir sonst besprochen haben, weil wir den Hashtag OMT Liebe gegründet haben. Es war eine kleine Maßnahme. Auch der Hashtag alleine macht keine Love Brand. Das weiß ich. Aber ich würde vielleicht, und jetzt nehme ich den Hook so ein bisschen auf, wenn es zu den Fragen passt, vielleicht mal erzählen, warum, was wir uns dabei gedacht haben. Und wenn etwas übrig bleibt, dann sage ich am Ende, was unsere damals, unsere Maßnahmen waren, warum wir entschieden haben, oder es müssen jetzt die Zuhörer entscheiden, ob wir das geschafft haben oder nicht. Aber ich glaube schon, wenn man so guckt, wie viele Wiederbucher wir bei unseren Events haben und so weiter, dass viele das auch unterschreiben würden. Und ich möchte gerne mit euch herausarbeiten heute, was es denn braucht, um so eine ein Apple, ein Fox, ein OMT, ein irgendwas zu werden, um so eine Love Brand zu werden. Ich habe auch eine Love Brand tatsächlich. Bei mir ist es Audi. Und ich fahre aktuell keinen, weil die mir zu teuer sind. Also nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern weil ich habe jetzt einen Q7 gehabt und das war pure Geldverbrennung, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht nötig ist. Und im Rahmen der Nachhaltigkeit bräuchte ich ein E-Auto vielleicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel nachhaltiger ist. Aber ja, wenn es nachhaltiger ist, ich habe keine Station. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf ein günstigeres Modell zu gehen, was auch viel weniger verbraucht. Und bei drei Kindern gibt es halt nicht viel Auswahl. Ich brauche immer drei Sitze. Aber Audi ist echt eine Marke, wo ich sage, ich bin kein Autofanatiker, aber ich habe mich immer am wohlsten in einem Audi gefühlt. Und das ist etwas, wo ich heute sagen würde, wenn ich mir ein Auto aussuchen kann, wäre es immer ein Audi. So, das habe ich jetzt für mich auch aufgedeckt. Komme ich zur nächsten Frage. Gibt es Branchen oder Produkttypen, für die eine Love-Brand besonders wichtig ist oder ist das komplett universell einsetzbar, anwendbar?
Es gibt Branchen, wo es wichtig ist, und zwar, wenn du ein Produkt hast, das du öfter verkaufen möchtest und du willst quasi deine Kunden nicht jedes Mal mit Werbung neu überzeugen müssen. Das ist einmal der Selbstläufer. Du kannst aber auch ein Event nehmen und sagen, das soll ein Love Brand sein. Und ich kann auch als Arbeitgeber sagen, ich möchte, dass Brand Love zu spüren ist, nämlich von meinem Mitarbeiter aus. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man Markenbotschafter hat, die rausgehen aus dem Event und 10 Leute sagen, das musst du gesehen haben, dann ist eigentlich das Allerwichtigste geschafft. Und wenn du Leute hast, die dein Produkt feiern und nach außen gehen und sagen, ich liebe Audi, dann hast du es geschafft. Und um deine Frage umzukehren, wenn du es nicht brauchst, ist, wenn du ein scheiß Produkt hast, dann kannst du dir vielleicht ein teures Markengesicht kaufen. Oder wenn du der Billigste bist am Markt oder Monopolstellung hast und keine anderen Möglichkeiten hast. Aber für alle anderen ist es empfehlenswert, sich darum zu kümmern, dass man es dorthin schafft.
Wie kann man eurer Meinung nach eine Marke so emotional aufladen, dass man irgendwann sagt, das ist, also da entsteht wirklich Brand Love?
Also einer meiner Lieblingsfilme ist Alles steht Kopf von Pixar. Kennst du den?
Ehrlich.
Also mit Kindern natürlich sehr, sehr empfehlenswert. Ich empfehle es auch immer jeden, mit dem ich mich über Brand Love oder Storytelling oder so unterhalte, weil meine bescheidenen Kenntnisse von Emotionsforschung wird in diesem Film extrem gut und einfach erklärt, was die 6 Grundemotionen sind, nämlich Freude, Trauer, Ekel, Angst, Wut und Überraschung. Das sind mal die 6 Grundemotionen. Und wenn man sich überlegt, mit welcher dieser Emotionen kann ich meine Marke am besten aufladen, also wo sehe ich meine Marke am besten aufgehoben, wo fühle ich mich wohl, dann kann ich ganz gezielt mit Storytelling dahin arbeiten. Ich muss mir aber vorher mal die Gedanken darüber machen. Und im ersten Moment würde man jetzt sagen, na gut, dann nimmt ja jeder Freude und niemand nimmt Wut oder niemand nimmt Ekel oder so. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Spendenkampagne mache oder Social Ads, keine Ahnung, gibt AIDS keine Chance, Nichtraucherkampagnen, was auch immer, da spielen dann die anderen Emotionen vielleicht eine größere Rolle.
Welche Rolle spielen dabei vielleicht auch Archetypen, Narrative, Markenpersönlichkeiten bei so einer Entwicklung einer Love Brand?
Ich finde, das sind ziemlich coole Werkzeuge, die man verwenden kann, aber genau wie bei den Werkzeugen in einer großen Werkstatt oder gut ausgestatteten Werkstatt, ist es nicht immer so, dass für jeden das selbe Werkzeug das Richtige ist. Also ich finde es gut, wenn man sich damit beschäftigt und gerade wir in unserer Branche müssen uns auf jeden Fall mit allen einmal beschäftigen und wissen, wie man sie einsetzt. Aber der eine hat mit einem Archetyp mehr angefangen, der andere hat mehr mit dem Narrativsystem mehr angefangen. Ich finde alle super und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Archetypen zum Beispiel. Ich arbeite auch gerne mit oder wir arbeiten bei uns eigentlich fast immer mit Personas auch. Es gibt aber Menschen, die damit nicht so klarkommen und das dann irgendwie, für die sich das falsch anfühlt, damit zu arbeiten. Dann ein anderes Werkzeug nehmen und mit dem herangehen und die Sache.
Mhm. Wie wichtig ist für euch Authentizität im Markenauftritt und woran scheitert sie in der Praxis oft?
Also bei mir scheitert schon beim Aussprechen dieses Wortes. Ich bin dir dankbar, dass du das übernommen hast.
Authentizität? Ich habe auch lange geübt, 10 Jahre lang.
Bin neidisch. Im Prinzip das Wichtigste und gerade jetzt dann in Zukunft, wenn wir mit KI-Content überflutet werden, ist das, was heraussticht, das Echte, das Authentische. Und Paul hat vorher von Personas gesprochen. Wenn ich sage, hier ist die Persona, ich bin vom Archetyp da und da treffen wir uns, da gibt's Überschneidungen, da haben wir Potenzial, Brandlove aufzubauen, weil ich in einer Community bin, weil ich mich wo zugeordnet fühle. Und wenn ich das nur spiele, dann merken das die Leute sofort. Wenn du Fußball-Fan bist und eine Marke behauptet, sie ist für dich als Fan groß da und hat dabei keine Ahnung davon. Oder umgekehrt, du baust eine schöne Werbung auf für ein Event und das Event hält aber nicht, was es verspricht, dann ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann.
Ja, dann ist es tot danach. Dann ist die Marke am Prinzip am Arsch.
Im Prinzip glaube ich, es ist da genau gleich wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen ganz allgemein. Eine gewisse Zeit lang kann ich eine Fassade aufrechthalten, aber früher oder später, wenn wir gerade von Liebe sprechen, also wirklich dann Beziehungen, Freundschaften, wird früher oder später herauskommen, was alles nur gelogen oder nur erfunden war. Und dann ist das ein massiver Vertrauensverlust und schadet dann mehr als es genützt hat.
Du hast ja letztens in unserem Vortrag gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und wenn mir als Marke meine Personas, meine Zielgruppe gleichgültig ist, dann ist das spürbar. Das glaube ich, ist das Schlimmste.
Jetzt weiß ich ja, dass eine Marke, die neu aufgebaut wird, dass man das planen kann. Also ja, es gibt ja Markenberater, wenn man dann theoretisch hingehen und sagt, hey, ich habe eine neue Idee, ich brauche eine Marke von der Konzeption bis über, was sind die ersten Schritte und so weiter. Ist eine Love Brand planbar für euch?
Ja, wenn dieser Markenberater gut ist, dann wird er zuerst mal fragen, wird er herausarbeiten, was deine Werte sind. Und das beginnt schon bei der Motivation, warum ich überhaupt diese Marke, das Produkt gestartet habe. Und je genauer ich da hinsehe, desto besser kann ich dann die Love Brand planen, ohne dass sie unauthentisch wird.
Ja, finde ich gut. Finde ich total spannend. Wir haben es ja versucht zu planen. Ich freue mich jetzt schon, es am Ende sagen zu können, was wir gemacht haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sie auch dazu sagt. Also das eine klappt besser, das andere klappt schlechter. Ich bin hier immer schon so ein bisschen was am Mitnotieren, damit ich das ja nachher nicht vergesse, weil das so gut zu den Fragen passt. Wie werden die Werte einer Marke am besten nach draußen getragen? Also ich habe jetzt geplant, das ist meine Marke, die Konzeption ist hinter uns und jetzt müssen wir nach draußen. Wie würdet ihr vorgehen?
Also ich denke in meiner Erfahrung war es auch immer so, je besser und je echter diese Werte sind, die da herausgearbeitet sind, desto einfacher und mehr von selbst geht das nach draußen tragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, einer meiner Kernwerte ist Nachhaltigkeit und wir bauen unser gesamtes Unternehmen wirklich darauf aus, möglichst klimaneutral zu agieren und möglichst Müll zu vermeiden oder was auch immer. Wenn das ist, dann kommen die Geschichten, die ich erzählen kann, eigentlich ganz von selbst. Je unauthentischer, um wieder bei dem Thema von vorhin zu sein, je krampfhafter ich versucht habe, da gut Werte heraufzubeschwören, umso schwieriger wird es auch in der Erzählung nach draußen.
Was wir gerne in einem Workshop herausarbeiten, sind eben zuerst die Werte und dann schauen, warum gibt es die Marke überhaupt und daraus dann also Core Story zu finden, was ist unsere Geschichte, die wir erzählen und was sind dann alle kleinen Teile dieser Geschichte, worauf zahlen die dann tatsächlich auch ein.
Und diese Core Story, das ist kein Werbeslogan oder sowas. Das kann auch von der Formulierung her jetzt nicht so flutschen, aber es muss einfach, wenn man's liest, muss man sofort verstehen, was gemeint ist. Und jeder, der an der Marke arbeitet, muss zustimmen und nicken und sagen, ja, genau, so ist es gemacht. Da dürfen keine Worthülsen drinnen sein. Es kann der Slogan sein, muss es aber nicht. Also mir ist ganz wichtig, dass man eine Core Story findet, die immer mitschwingt, egal was die Firma auch, die Entscheidungen, die die Firma trifft, die Leute, die die Firma anstellt, die Werbemaßnahmen, die die Firma und die Marke ergreift.
Ihr habt am Anfang, oder mit, weiß ich mal, es war glaube ich relativ am Anfang gesagt, also mir geht es vor allem im nächsten Step jetzt um das Leben intern. Ihr habt von Werten geredet, die theoretisch produziert werden, also die erstmal erarbeitet werden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und auf Basis dieser Werte sollte man ja auch gucken, dass man sein Team aufstellt. Also wenn Leute im Team sind, die mit den Werten nichts anfangen können, das wird man früher oder später meiner Meinung nach merken. Was passiert, wenn Marken Werte nach außen kommunizieren, aber intern nicht leben? Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Für mich sind das große Risiken im Thema Brand-Love-Potenzial. Wie seht ihr das?
Ja, also wir haben vorher schon über Vertrauen gesprochen und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, dass ich einen riesen Vertrauensverlust erleide, wenn ich mir einen Wert heranziehe und ich habe vorher Nachhaltigkeit gesagt, Greenwashing ist ja ein Riesenthema eigentlich, dass ich nach außen hin etwas kommuniziere, was ich dann aber intern nicht halte und dann kommt das raus und ich habe einen riesen Image-Schaden und einen riesen Vertrauensverlust, den ich ganz schwer nur wieder wegbekommen kann. Darum finde ich, gerade bei den großen Themen, bei den großen Werten, finde ich ganz wichtig, dass man wirklich dahinter stehen kann und das auch challengen kann mit Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat.
Ich hatte Status quo, wenn dieser Podcast online geht, müsste die Folge auch schon online sein. Ich habe gerade eine aufgenommen zum Thema Community Building. Und da kam das Thema Marke auch mal kurz auf und Verbundenheit und so weiter. Und die Frage würde ich gerne auch mal euch stellen an der Stelle. Also braucht ihr eine Community und braucht eine Love Brand eine Community?
Unbedingt. Also Marken brauchen eine Community und eine Love Brand zeichnet aus, dass sie eine Community hat, die sehr aktiv ist. Das heißt, wenn man sich jetzt Marken anschaut und teilweise Social-Kanäle mit Content teilen, die über 1 Million Views haben, aber kein Like drauf, keinen Kommentar, außer von der Marketingabteilung, dann kann man sagen, eigentlich ist das umsonst, weil ihr habt keine Relevanz, es interessiert keinen. Ihr könntet das auch einstellen. Umgekehrt, wenn ich genau weiß, wer ist meine Community, was feiert die? Und ich kann auf Augenhöhe reden, die feiern mich, die, wenn mal was passiert, ist die Community als Erste da, um mich zu verteidigen. Also das ist ein gelebter Austausch. Da sieht man dann, was ein Love Brand machen kann. Und da, deine zweite Frage war, wie kann man das strategisch aufbauen? Das ist im Prinzip genau unser Job. Ich hole kurz aus, wir hatten 2009 viel Glück. Da hatten wir eine Community auf Facebook aufgebaut mit unnützes Wissen. Circa 1 Million Fans dort gehabt. Damals waren es noch Fans, also Follower. Und das ist uns geglückt. Und dann noch ein zweites Mal, wo wir das Ganze auf Englisch dann gemacht haben. Da haben wir das erste Mal gesehen, wie es funktionieren kann. Damals war es aber noch leichter, muss ich auch dazu sagen. Heute geht über TikTok, teilweise LinkedIn und so weiter auch noch immer organisch, dass man es aufbaut. Aber auf die Frage zurück, wie man das strategisch macht, wir suchen uns die Superfans raus. Wer feiert meine Marke? Warum feiern die? Und was macht die aus? Also wir sind wieder bei der Persona. Wer könnte mein Markenbotschafter sein? Über was reden die? Was feiern die total? Und auf diese Zielgruppe, für die mache ich zuerst mal meinen Content. Und das ist bei TikTok, das ist bei allen Kanälen gleich. Und wenn das funktioniert hat, dann wächst das automatisch, weil es eben Leute sind, die das feiern, die den Content teilen. Das können Mitarbeiter sein, das können Besucher sein, das können Käufer sein. Aber es sind immer die, die mich wirklich feiern. Und dann baue ich das strategisch weiter aus. Wo gibt es denn weitere Bubbles, die mich wirklich feiern? Und wie komme ich da hinein?
Ich finde auch super, du hast jetzt vorhin das Wort Community Building verwendet und nicht Community Management. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort Management, weil es so von oben herab irgendwie wirkt. Und wenn man es als reines Community Management sieht, dann hat man eigentlich, dann ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, weil eigentlich muss man Teil der Community sein. Also ich finde, es bringt nichts, es ist enorm schwer bis unmöglich, dass ich eine Marke, eine Love Brand aufbauen kann, wenn ich die Community nicht verstehe. Und um die zu verstehen, muss ich Teil davon zu sein.
Sorry, also, wir haben in Deutschland 11 Uhr. Heute ist nationaler Warntag. Das ist jetzt sehr geil bei einer Aufnahme. Ich werde das nicht rausschneiden. Dann wisst ihr auch genau, wann wir aufgenommen haben. Heute ist der 11. September, 11 Uhr, deutschlandweit nationaler Warntag. Alle Handys schreien jetzt gerade um 11 Uhr. Meine Uhr hat vibriert. Draußen höre ich die Feuerwehr. Also ja, das ist, ich liebe sowas, wenn sowas im Podcast passiert. Deswegen werden wir das drin lassen. So, wir können aber, glaube ich, weitermachen. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich glaube, ich war auch fertig. Also wichtig ist, Teil der Community zu sein, um eine Community aufbauen zu können.
Ich finde das ganz spannend. Ich bringe jetzt den ersten Punkt, den wir gemacht haben. Wir haben die OMT-Botschaftergruppe gegründet. Das heißt, wir haben wirklich eine Austauschgruppe, 20 bis 25 Personen. Und als ich die gestartet habe, habe ich lange überlegt, wen lasse ich denn da rein? Natürlich habe ich ein gutes Netzwerk über die Jahre aufgebaut, Leute, mit denen ich mehr zu tun habe, mit denen ich weniger zu tun habe. Aber ich habe tatsächlich mal in die Daten geguckt. Tatsächlich hat mir Facebook sogar über die Clubgruppe, die wir hatten, Daten gegeben, wer oft wie interagiert und so weiter. Und ich habe mir die 50 besten Personen, die am meisten interagieren, rausgenommen und habe die angeschrieben, hey, ist das für euch spannend? Hättet ihr da Interesse mitzumachen? Weil es ging gar nicht darum, ob die besonders kompetent sind oder wir brauchen ja einen Mix aus allem. Alle Online-Marketing-Disziplinen, Seniors, Juniors, was auch immer. Und so haben wir angefangen, damals mit 10 Leuten uns hier zu treffen. Und erstmal, wofür steht denn die Botschaftergruppe? Was ist der Vorteil der Botschaftergruppe? Was ist der Nachteil der Botschaftergruppe? Und was ist das Ziel mit der Botschaftergruppe? Unser Ziel war gar nicht so, das nach außen transportieren in Sachen Werbung und Bekanntheit. Mir ging es eher um den inhaltlichen Austausch. Also, welche Webinare müssen wir bringen? Was wird da draußen gefordert? Wie können wir unsere Präsenz vielleicht verbessern? Haben wir Fehler auf der Webseite? Wir haben Gruppen gebaut, die tatsächlich auch mit uns die Webseite optimiert haben, die mit uns Ideen durchdacht haben. Wir treffen uns einmal im Jahr und letztes Jahr war das Oberthema Community Building. Heißt, wir haben ja eine große Community, die man auch in Events sieht, aber wir haben sie nirgendwo abgebildet, nachdem die OMT-Clubgruppe mehr oder weniger gestorben ist, aufgrund dessen, dass Facebook einfach ein bisschen an Traktion abgenommen hat, also bei uns zumindest im Kanal. Und wir haben dann lange überlegt, Discord aufzubauen und so weiter. Das haben wir bis dato nicht gemacht, weil wir auch gemerkt haben, wir brauchen dafür jemanden, der sich rund um die Uhr darum kümmert. Und das können wir als Startup einfach noch nicht darstellen. Also das Abbilden unserer Community in irgendeinem Netzwerk, das wird früher oder später kommen. Wir machen es aktuell nur auf den Offline-Events, aber sichtbar auch online, das ist der nächste Schritt. Und das haben wir tatsächlich mal an einem ganzen Tag hier mit, damals waren wir 18 Personen hier, in verschiedenen Gruppen haben wir das zusammen diskutiert und dafür habe ich die Botschafter. Natürlich bringen die uns auch ein bisschen Publicity nach außen und so weiter. Ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn das online geht, darf ich das schon sagen? Ja, dann mache ich das jetzt. Für unseren Summit im März, wo wir 140 Vorträge haben und ja auch Vorträge verkaufen zum Teil, wo ja sofort mit in den Kopf reingeht, Sales Pitches und so weiter, wir aber ja für Fortbildung stehen, haben wir entschieden, dass wir einen 25-köpfigen Expertenrat aufbauen, der inhaltlich jeden Vortrag challenged, egal ob verkauft oder nicht verkauft, sodass wir 140 Vorträge am Ende haben, wo du schlauer rauskommst, als du reingehst, wofür dieser Expertenrat am Ende auch steht und auch, dass die unsere Pitch-Guidelines und sowas umgesetzt werden Und das wird unsere nächste kleine Community, die wir jetzt bauen, die so wie die Botschafter eine ähnliche Funktion, tatsächlich gibt es auch ein paar, die in beiden drin sind, wo wir sagen, hey, damit, das sind die Nächsten, die die Marke mittragen, die dafür stehen, dass wir ein geiles Event bauen. Und das ist alles Konsequenzen oder strategisch geplant, um dieses Thema OMT als Love Brand weiter voranzubringen. Ist nur eine von vielen Maßnahmen, aber das spricht ja genau dem, was ihr jetzt auch vorschlagt. Ich finde es gut, dass wir da scheinbar in die richtige Richtung gehen, wobei ich nach 5 Jahren auch selbst hätte sagen können, das geht in die richtige Richtung, aber vielleicht auch bildhafter für die Leute da draußen. Ja? Also, hey, hier gibt's klare Beispiele, gibt ja noch ein paar mehr, aber ich finde das gut, dass das sich so bestätigt mit dem, was ihr auch sagt.
Sehr schlau, ja.
Also, was ich richtig großartig, was ihr noch machen könnt, ist zu schauen, vielleicht habt ihr das auch gemacht oder wahrscheinlich habt ihr das auch gemacht, was diese Botschafter alle gemeinsam haben oder zu großen Teilen gemeinsam haben und das nicht nur zwingend beim Thema Online-Marketing, sondern auch vielleicht ein bisschen abseits. Also das kann, keine Ahnung, eine gemeinsame Leidenschaft für irgendeine Musikrichtung sein irgendetwas, was die Community dann eint, damit dann nicht, wenn man so ein Community-Treffen macht, keine Ahnung, man macht einen Karaoke-Abend und denkt sich, Karaoke ist immer super und dann kommt man aber bei der Veranstaltung darauf irgendwie, boah, das war eine schlechte Idee. Und hätte man vielleicht vorher schon herausfinden können, wenn man sich die Leute ein bisschen anschaut, sind das Karaoke-Menschen. Ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber sich die Community auch ein bisschen abseits oder über den Tellerrand hinaus anzusehen, worüber reden die, was sind kulturelle Dinge, die sie gemeinsam haben, das kann man dann super aufgreifen.
Mhm. Ja, spannend. Also haben wir nicht gemacht, aber ich glaube, das kam so, ohne dass wir es geplant haben, weiß ich natürlich, wer wie irgendwie so ein bisschen, ich kannte die Leute ja teilweise auch schon, aber tatsächlich bei unseren Treffen, wir gehen dann abends zusammen essen, das halt, da haben alle Bock drauf und wir quatschen und ja, da bilden sich natürlich dann auch Gruppen, das muss man mal ganz klar sagen, ja, bestimmte, keine Ahnung, es gibt andere, die wie ich sehr viel Sport machen und viel laufen gehen und es gibt andere, die halt eher künstlerisch veranlagt sind und dann bilden sich abends auch so nochmal so kleine Gruppen innen drin, aber es war bis jetzt immer sehr, sehr cool und ich glaube, dass wir waren es jetzt ja schon ein paar Jahre, dass das sehr, sehr gut ankommt. Mitte Dezember treffen wir uns das erste Mal mit dem Expertenrat. Ein ganzes Wochenende, weil wir dann auch die Summit-Agenda zusammen fertig machen. Also ich habe 20 Vorträge selbst besetzt, dann gibt es verkaufte Vorträge und dann gibt es einen Call for Paper. Und bei unserem Mainzer-Event, was jetzt Ende September stattfindet, da darf ja der User, der bis zum 31.05. ein Ticket kauft, abstimmen. Und die Besten kommen halt rein, die meisten Stimmen kriegen. In Düsseldorf haben wir es ein bisschen anders. Da machen wir es so, dass wir mit dem Expertenrat zusammen gucken, okay, was haben wir schon besetzt? Was haben wir schon verkauft und inhaltlich? Und was brauchen wir noch, damit es ein allgemeines rundum Online-Marketing-Event auf hohem Niveau wird? Und da hole ich mir die mit ab. Ich habe da gar keine, ich will, dass die mit ihre Identität da mit reingeben, damit sie danach auch dafür stehen, dass sie auch rausgehen und sagen, warte mal, das Event habe ich mitkonzipiert. Das ist das, was ich geil finde und dementsprechend habe ich dann auch wieder indirekt auch wieder Botschafter, die das nach außen tragen. So ist die Idee. Ja, das ist kostenintensiv. Ich muss die alle herholen, verköstigen, ein Hotelzimmer geben und so weiter, aber ich glaube, das ist ein unglaublich gutes Investment in die Marke und dementsprechend, ja, ein wichtiger Punkt. Ich sehe euch nicken, aber für die, die nur zuhören, die uns nicht auf YouTube sehen, ich fühle mich gerade sehr bestätigt. Ja, Frage an euch, seht ihr Trends, Zukunftstrends beim Thema Brand Love, was jetzt gerade irgendwie, also vielleicht technologisch, gesellschaftlich, kulturell, wo wir irgendwie gerade eine Chance haben oder auch ein Risiko?
Also Zukunftsthema ist was wir generell jetzt viel besprechen bei uns in der Agentur. Wir beide sprechen viel drüber, was kommt mit KI, wie viel können wir dann noch leisten? Und ich bin mir sicher, dass das Thema Brand Love eins ist, das bleiben wird, dass es wichtig ist, eine Marke aufzubauen, authentisch aufzubauen. Und wenn wir jetzt mal in einen anderen Teil gingen, nämlich E-Commerce, da ist es ja auch dasselbe. Ich suche mir dort auch die Markenbotschafter. Wer bestellt am öftesten, wer hat den höchsten Warenkorbwert? Ich suche mir die Leute raus und schaue, dass ich mit denen eine Beziehung aufbaue. So, jetzt wird es in Zukunft schwieriger. Also es ist nicht mehr undenkbar, dass du in Zukunft sagst, so, ich brauche ein neues neuen Tennisschläger, die KI kennt dich und kauft einfach zum günstigsten Preis fertig. Da gibt's irgendwo einen Metashop dann, den, also einen Überdrüber-Shop, der das ganze Internet zusammenfasst und kauft für dich den richtigen Schläger. So, und da zu bestehen, um das nicht nur, wie ich eingangs gesagt habe, der Bestpreisbieter oder der Billigstbieter den Zuschlag bekommt, dafür wird es nötig sein, eine Brand aufzubauen, die die Leute auch lieben und mit der sie sich identifizieren. Genau.
Weil die KI nämlich dich kennen wird und eine Marke suchen wird, die zu dir passt. Weil Tennisschläger ist jetzt ein super Beispiel. Du willst ja nicht den billigsten Tennisschläger, wenn du jetzt semi-professionell Tennis spielst. Dann ist der billigste vielleicht nicht der richtige, sondern dann hast du eine bestimmte Vorstellung davon. Vielleicht eine Marke, die du schon öfter gekauft hast oder vielleicht eine Marke, die die einfach besser zu dir passt. Und das wird da eine wichtige Rolle spielen.
Wir müssen übrigens auch an das Thema wie Sport nehmen. Es ist nicht das Paul sein Ding. Da haben wir vorher schon über authentische...
Die Überlegung, ich höre jetzt noch nicht so ganz raus, ist die KI hier eher eine Gefahr oder ist sie hier eher ein Trumpf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt eine Brandlauf habe oder eine Love Brand habe und die dann ausgebaut habe, dann wird die ja auch mehr Mentions im Markt haben und vielleicht auch von der KI eher weiterempfohlen werden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, so rauszuhören, dass die KI aber auch gerade hier ein Problem werden kann, weil sie diese Emotionalisierung vielleicht gar nicht so hinbekommt oder nicht unterstützen kann? Oder wie würdet ihr das,
also bewerten? Ich bin grundsätzlich, sehe ich bei KI mehr Chancen als Probleme oder als Risiken. Was ich aber als Risiko sehe, ist, dass man mit KI ganz schnell ganz viele Dinge ausprobieren kann. Und da ist die Gefahr, dass wir einfach überschwemmt werden von 10.000 Marken, die alle dasselbe anbieten und unterschiedliche Emotionen versuchen anzusprechen. Und man kennt das, die Strategie, ja, man wirft irgendwie 1.000 Sachen an die Wand und zwei bleiben kleben. Und die kleben bleiben, über die ist man dann froh und die anderen 998 sind egal. Und diese Gefahr sehe ich ein bisschen, dass das mit KI ein noch größeres Rauschen an Content sein wird und an Marken sein wird. Allerdings, und davon bin ich überzeugt, die Marken, die es authentisch machen und vielleicht KI-Unterstützung dafür nehmen, um ihre authentischen Werte nach außen zu tragen, die werden sich auch durchsetzen.
Plus die Community, Mario, was du angesprochen hast, wenn es da Menschen gibt draußen, wenn deine Marke auf Reddit viel diskutiert wird zum Beispiel, dann ist aktuell Gold wert. Und das ist Teil eben von Brandlauf aufzubauen, dass man echte Community hat.
Also tatsächlich, dieses Reddit-Thema finde ich total spannend. Ich hatte mal den Head of Sales von Reddit bei mir hier im Podcast. Da ging es aber eher um Ads und andere Möglichkeiten, auch anders zu targeten und so. Das fand ich sehr spannend. Reddit ist an mir immer vorbeigelaufen bis dato. Ich habe einen Account, aber ich habe wirklich noch keine 5-mal da reingeguckt. Und gerade jetzt bei dem Community-Building-Podcast kam das wieder so zum Thema, weil ich immer gesucht habe nach den Facebook-Gruppen. Die LinkedIn-Gruppen, die funktionieren meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und also so wie die ausgesteuert werden bei LinkedIn, das ist einfach, die bleiben sehr unsichtbar. Die Facebook-Gruppen waren richtig cool und sind, es gibt bestimmt auch immer noch welche, die gut funktionieren, aber man nimmt schon in der nachwachsenden Ressource, also bei den jüngeren Leuten, merkt man schon, dass das einfach nicht mehr so präsent ist. Und Instagram und TikTok bieten das meiner Meinung nach zu schlecht. Auch YouTube mit den Kommentarfunktionen kann man nicht richtig in den Austausch, also man kann schon, aber es ist viel schwieriger, in den Austausch zu gehen. Clubhouse als ganz kurzes Strohfeuer hatte auch coole Gruppenfunktionen, aber da habe ich lange überlegt, was kann denn da der Nachfolger sein, und da bin ich in dem Podcast auf Reddit angestoßen worden, und ich habe noch nie getestet, ob der OMT bei Reddit diskutiert wird, ja, nein, wie baue ich da eine Gruppe, und ich möchte jetzt jedem hier mal mitgeben, das wird für mich eine Challenge 2026 werden, nachdem wir den Summit anhängen, das ist die größte Challenge, die wir gerade haben, dass wir jetzt erstmal ein größeres Event auf die Beine stellen müssen, aber ich könnte mir vorstellen, so ab April nächsten Jahres mich wirklich mal mit dem Thema Reddit auseinanderzusetzen, um da vielleicht einen Kanal zu finden, die Community abbildbarer zu machen, und dann muss ich nicht gleich auf Discord gehen oder wie auch immer. Mal schauen. Ich glaube, ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause.
Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Aber du meinst ja mit Austausch, also ich sehe da zwei Arten, weil wenn du nur einen echten Expertenaustausch intern willst, dann bist du auf Facebook oder Snapchat, auf WhatsApp oder Snapchat und du möchtest aber eine Gruppe haben, wo die Außensichtbarkeit auch.
Ja, mir geht's gar nicht so um die Außensichtbarkeit, dass es indirekt mitkommt. Nein, ich möchte aber den Leuten einen Kanal bieten. Wir sind eine Fortbildungsplattform in erster Linie. Ja, wir bieten ein paar Produkte an drumherum. Logisch, Agenturen kriegen über uns Leads, Toolanbieter kriegen über uns Leads. Wir vermitteln Agenturen auch und so weiter. Ja, damit verdienen wir natürlich Geld, Toolvergleiche und so weiter. Aber am Ende verdienen wir damit ja auch nur Geld, weil die Community gut funktioniert und uns auch glaubt und uns nutzt. Und was bei der OMT-Clubgruppe auf Facebook immer so gut funktioniert hat und ich glaube, wir uns auch echt einen tollen Namen aufgebaut haben, war, dass wir nicht als Team OMT, sondern als Community unglaublich schnell auf echte, tiefgründige Fragen geantwortet haben. Das habe ich in dem anderen Podcast schon gesagt. Grüße gehen raus an den Marco Lauerwald. Der war damals Head of Online-Marketing, glaube ich, von Urlaubsguru. Er ist auch bei uns im Expertenrat. Ich bin sehr gut mit ihm. Schreibt gerade eine Dissertation, also ich habe auch einen sehr guten Austausch zum Thema Fortbildung tatsächlich auch, also ich habe auch so einen guten Austausch mit ihm und der hat damals öffentlich auf LinkedIn geschrieben, dass er keine Gruppe so liebt wie unsere auf Facebook, weil er dort wirklich schnell und super kompetent Antworten bekommt, wie in keiner anderen aufgeblasenen Gruppe wortwörtlich. Den Screenshot habe ich damals genommen. Das hat sich leider nicht aufrechterhalten, weil einfach unsere Bubble Facebook zu wenig nutzt jetzt mittlerweile und wir das dann auch irgendwann hinten runterfallen lassen haben. Aber das möchte ich gerne wieder erreichen. Das bringt mir auch eine Außensichtbarkeit automatisch, aber eigentlich möchte ich die uns schon kennen, dass sie diesen Mehrwert spüren, dass sie bei uns sind, dann fangen die schon an, darüber zu reden. Und dass dann so ein LinkedIn-Post passiert, das ist das eine, aber der Austausch auch, ich meine, wie oft, wir haben jedes Webinar, das wir machen, haben wir neue Leute drin. Eigentlich schicken wir das nur an unseren Verteiler. Und komischerweise, der zweitbeste Kanal ist meistens E-Mail. Dann denkt man sich, hä? Neuanmeldung unter E-Mail, wie soll das funktionieren? Und da haben wir mal nachgefragt. Tatsächlich, wir haben geguckt, wer hat sich über den Kanal E-Mail bei uns neu angemeldet? Und es ist unisono dieselbe Antwort. Die E-Mail wurde mir weitergeleitet. Und dann habe ich auf diese E-Mail geklickt. Und das passiert ja nur, wenn ich Leute empfehlen. Und dass wir 5,0 Sterne bei Google haben, das könnte man sagen, das sieht getürkt aus. 4,9 wäre besser. Das war jetzt, glaube ich, nicht nach neuem Gleichstellungsblablabla und so weiter, hätte ich das nicht getürkt sagen dürfen. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Sorry dafür, wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt. Das meinte ich nicht so. Dieses, wir haben das nicht manipuliert, sondern wir sind, ja, die Leute mögen uns einfach. Und bei 50 Rezensionen könnte man das vielleicht noch manipulieren. Bei 500 wird es schon ein bisschen schwierig. Wir stehen jetzt kurz vor 600. Und das ist natürlich geil. Das kommt von irgendwo her. Und dementsprechend glaube ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich würde aber jetzt einen Schritt weitergehen und euch die Frage stellen, gibt's da auch vielleicht eine toxische Eskalationsstufe mit Überemotionalisierung? Also gibt es eine Gefahr der Überemotionalisierung, also dass Marken vielleicht merken, oh, das fällt uns total schwer, so eine Love-Brand aufzubauen und dann versuchen, Liebe zu erzwingen. Also kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Seht ihr da eine Gefahr?
Ja, ich meine, also sehe ich jetzt, gebe ich jetzt zwei Antworten. Das eine, Überemotionalisierung, glaube, dass gerade die politische Situation jetzt ganz allgemein, ohne jetzt über politische Themen reden zu wollen, aber die politische Situation allgemein zeigt uns, wie stark Überemotionalisierung funktionieren kann und was die Auswirkungen davon sind. Das Krampfhaft-Versuchen, also ich finde, man kann es tatsächlich wieder vergleichen mit der echten Welt. Wenn ich in eine Bar gehe, um dort einen Partner, eine Partnerin zu finden und dort sage, bitte liebt mich, wird das ganz, ganz wenig funktionieren. Und dasselbe gilt für Marken auch. Also man wird da, weil am Ende des Tages geht es um Vertrauen. Es geht nicht nur um Liebe, der Liebe willen, sondern es geht um Vertrauen, dass ich beim nächsten Mal wieder zu dieser Marke greife, dass ich die Marke verteidige, dass ich die Marke weiterempfehle. Und das werde ich nicht schaffen, wenn ich es krampfhaft versuche und wenn es nicht echt ist.
Oder ich bin zu sektenartig. Das heißt, dass es auf andere dann abstoßend wirkt, dass ich sage, da möchte ich aber nicht Teil davon sein. Weil normalerweise sagst du, ja, du baust eine Community auf, du hast zuerst deine Markenbotschafter, deine Personas und so weiter und die ziehen andere automatisch an und so wächst die Community. Wenn das aber zu sehr sektenhaft dann wirkt.
Das habe ich schon mal erlebt tatsächlich. Jetzt, wo du das sagst, da kommt bei mir ein komisches Gefühl auf. Meine Frau hat mal Capoeira gemacht und als Sportart und ich fand die Community an sich cool. Ich habe längere Zeit in Südamerika verbracht, jetzt nicht in Brasilien, wo das herkommt, aber in einem anderen Land. Und irgendwie hatte ich diese lateinamerikanische Mentalität, die mag ich einfach. Und dieses Capoeira, das hat das so ein bisschen gespielt, aber die wurden irgendwann so nach dem Motto, ey, wenn du beim Event nicht dabei warst, dann wirst du so, ja, hast du Kommentare gefangen. Und da habe ich halt echt keinen Bock drauf gehabt. Vor allem ich, gell? Ich habe ja gar nicht mitgemacht, sondern ich war ja nur indirekt. Und das muss ich sagen, das hat uns so abgeturnt, dass wir dann irgendwann uns da den Rücken gekehrt haben. Schade, weil meiner Frau hat es viel Spaß gemacht und ich fand es so ganz cool von den Events her. Dementsprechend, aber ja, kann ich voll nachvollziehen und wahrscheinlich hat das jeder schon mal irgendwie so ein bisschen gespürt und kann das vielleicht an sowas auch nachvollziehen. Dann lass Tesla, uns mal...
Ja? Tesla ist auch ein super Beispiel, wo man es gerade gut gesehen hat, wie die Risiken sind, wenn man alles zu sehr an einer Person aufhängt, an der Überzeugung dieser einen Person und das dann dazu führt, dass die Menschen das Produkt verkaufen oder sich völlig abwenden von dem Produkt, unabhängig davon, ob das Produkt selber gut ist oder auch nicht, sondern einfach rein aus emotionaler Entscheidung.
Welche Marke ist für euch aktuell ein echtes Vorbild im Thema Brand Love und warum?
Ich nehme mal was Leichtes. Engelbert Strauß. Und zwar, wenn Leute deine Kleidung tragen, um sich damit zu identifizieren, auf etwas, was sie sehr stolz sind, sie erschaffen was mit Händen, das sind Handwerker, und du stellst die Kleidung her, die dann nicht nur während der Arbeit, sondern am Abend in der Freizeit tragen, um damit ihre Identifikation mit der Marke zeigen, und das hat überhaupt nichts Sektenhaftes, im Gegenteil, die tragen das mit Stolz, dann ist das perfekt. Und dann machen sie auch noch eine Special Edition, weil sie reinhören, wer ist denn meine Community, und machen eine Special Edition mit der Band Metallica drauf. Das ist in einer Stunde ausverkauft gewesen und deine Arbeitskleidung wird dann im Stadion getragen und zur Arbeit. Das ist perfekt, was die machen. Allerdings könnten Sie das auf Social Media noch viel, viel mehr spielen. Ich weiß nicht warum, aber das machen Sie kaum. Aber das ist so Brand Love, das Erste, was mir einfällt, wenn du mich
spontan. Ich hätte auch eine coole Marke, die ich sogar mal betreuen dürfte. Ich bin tatsächlich derjenige, der denen ihre deutsche Facebook-Seite damals aufgebaut, also A, erstellt hat und dann irgendwann übergeben hat. Tupperware. Also, die haben ja ihre ganzen Verkäuferinnen. Ey, sag mal im Internet was Schlechtes gegen Tupperware, weißt du, was da los ist? Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt dieses Wort sage und wahrscheinlich habe ich Zuhörerinnen, die sich jetzt negativ angesprochen fühlen, aber da das auch noch überwiegend eine weibliche Geschichte ist, würde ich sogar sagen, wenn du was Falsches gegen Tupper sagst, dann ist es Zickenterror. Also das ist wirklich, also sorry, wenn ich jetzt dieses Wort wähle, ich hoffe, ihr wisst es zu interpretieren, dass da geht's also Sturmlauf. Und da kannst du auch sagen, was du willst. Das ist wie beim Fußball. Ey, wenn du, keine Ahnung, Bayern-Fan bist, und dein Spieler macht ein offensichtliches Handspiel im eigenen 16er und er fängt den Ball und er tut ihn unter sein Trikot und das ist ein klarer Elfmeter. Nein, es war kein Elfmeter. Nein, weil es einfach, weil es gegen die Bayern war. Und das ist genau dieses Tapper. Du kannst noch so ein klar offensichtliches Thema haben, was negativ ist, und du hast 1000 TupperberaterInnen, um das mal zu gendern, weil es gibt tatsächlich auch ein paar Männer, die dann sofort dagegen schießen. Und ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel von einer Love Brand, dass wenn man sogar falsch, sogar richtige Behauptungen als falsch darstellt, nur um die Marke zu schützen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal hingestellt, aber es zeigt ja, dass man einfach diese Marke nicht angreifen lässt. Also, ich würde es jetzt vergleichen mit einem Hund. Wenn sein Herrchen angegriffen wird, das kann aber sein, dass das Herrchen vorher provoziert hat, das merkt der Hund ja nicht. Aber wenn das Herrchen angegriffen wird, geht er trotzdem dazwischen. Und das ist Liebe. Also das ist, und ich glaube, das ist hier genau das Gleiche. Also ich würde, also ich hätte noch zig Fragen, ich würde euch gerne aber noch eine Frage zum Ende stellen, die ich wirklich für wichtig empfinde, weil viele, die uns jetzt bis zum Ende zugehört haben, die stehen vielleicht immer noch so ein bisschen davor, ja, ich kann eine Botschaftergruppe gründen, ich kann Events vielleicht machen oder was auch immer. Was wäre denn euer wichtigster Rat für eine Marke? Vielleicht sogar ein Stufenplan, 1, 2, 3, was man zuerst machen könnte, die heute ernsthaft zu einer Love Brand werden wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Was wären so die ersten Dinge, die ihr denen mitgeben würdet?
Also die erste Frage ist, woher kommst du, warum gibt es dich als Marke? Was war deine Grundmotivation, diese Marke zu gründen? Wie hast du es deinen Freunden erzählt, deinen Partnern, deiner Familie erzählt, dass du das jetzt machen musst, dass du das Gefühl hast, du bist dafür geboren, das zu machen? Diese Frage ist ganz gut, sich zu stellen und da ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und zu überlegen, woher komme ich, warum gibt es mich?
Dann, wofür stehe ich? Das heißt, nicht zu versuchen, everybody's darling zu sein, sondern klar Ecken und Kanten haben und dafür halt von den richtigen Menschen gemocht zu werden.
Und dann sind wir bei der Community. Wer sind die Menschen, die mich mögen, die drauf anspringen, wenn ich das noch bevor es das Produkt, die Marke gegeben hat, jemand erzählt habe, wer war sofort Feuer und Flamme und was haben die gemeinsam?
Und dann noch, was können außergewöhnliche Markenerlebnisse sein? Wo gibt es Berührungspunkte? Ein schöner Berührungspunkt ist natürlich immer, wo Menschen zusammenkommen. Wie kann ich da meine Brand, meine Marke noch erlebbarer machen? Das, was ich will, was ich ursprünglich wollte mit der Marke, dass die Leute das dort erleben können und über positives Erlebnis, das sie offline hatten, auch online wieder schreiben. Mhm. Das wären so, glaube ich, die wichtigsten Eckpunkte.
Ja, sehr, sehr spannend. Coole Zusammenfassung. Ich würde sagen, es ist sehr abrundend zu dem, was wir besprochen haben. Ich möchte trotzdem anders aufhören. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich werde jetzt mal erzählen, was wir uns gedacht haben, was wir machen müssen, und ich würde es gern von euch bewertet wissen. Also zwei Sachen habe ich ja schon gesagt mit den OMT-Botschaftern und dem Expertenrat, der jetzt neu dazukommt. Also tatsächlich haben wir den noch gar nicht kommuniziert. Die Seite geht auch erst am 6.10. online, die ist aber schon fertig. Warum? Weil wir erst am 6.10. mit der Kommunikation zum Summit anfangen, weil wir am 26.09. noch ein Event in Mainz haben und dann eine Woche Nacharbeit, und das am 3.10. oder war jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, war ja noch Feiertag, und dann haben wir gesagt, am Montag, den 6.10. fangen wir an. So, das waren zwei Maßnahmen. Ja, was das Wertethema anging, da haben wir uns sehr lange so ein bisschen intern gestritten, klingt hart, war es nicht, wir haben eine Meinung ausgetauscht. Ich habe aber mich am Ende durchgesetzt. Tatsächlich habe ich da auch ein bisschen weniger auf andere hören wollen. Warum? Das ist falsch in dem Ansatz, aber ich wollte neutral bleiben. Es war gerade so die Phase, wo auch viel über Corona diskutiert wurde. Und egal, in welches Lager du gegangen bist, Corona-Gegner oder Corona-Befürworter, du hast Schwierigkeiten gehabt. Auch politisch möchte ich als OMT, als Plattform nicht auftreten. Das heißt, wir äußern uns nicht zu politischen Themen. Wir sind immer neutral. Ja, wir haben uns auf Gendern geeinigt. Auch dafür werden wir sogar manchmal, selbst von Frauen, auch angegangen, dass es sich nicht gut anhört, wenn wir gendern und so weiter. Wir haben uns aber irgendwann entschieden, wir wollen hier einen sehr neutralen Punkt haben. Unser Wert ist, dass wir keine Partei ergreifen, eigentlich irgendwie in politischer, religiöser oder was auch immer Natur. Ja, es ist auch ein Wert irgendwo, aber es ist etwas, wir gehen jetzt nicht gezielt irgendwo rein und sagen, ey, und die anderen sind uns egal. Nein, wir wollen die alle, die zu unserer Persona passen, egal welcher Gesinnung sie sind. Ich würde vielleicht mal rechts wegnehmen. Ja, also das so politische Extreme, da würden wir uns auch dagegen stellen. Tatsächlich haben wir jetzt auch das erste Mal gesagt, so als Aussteller Temu würden wir sehr hart diskutieren, wenn die bei uns einen Stand machen wollten, ob wir das wollen. Da müsste ich mich echt noch mal ein bisschen tiefer reinsetzen. Und was wir zum Beispiel auch sagen, wenn jemand gegen unsere Guidelines verstößt, zum Beispiel gerade diese Pitch-Guidelines, dann darf er nie wiederkommen. Da gibt's auch keine zweite Chance. Also das ist nicht so, dass das mit Geld oder einfach mit einer großen Entschuldigung kittbar ist. Nein, das ist das Einzige, wo wir uns gesagt haben, wer gegen unsere Guidelines geht im Thema Pitchen, das wollen, also es gibt Dinge, die man darf. Also man kann schon sagen, dass ihr zum Beispiel dürft auch bei uns hier in mir im Podcast sagen, dass ihr Marken aufbaut. Und das ist auch in Ordnung, weil wir reden ja auch darüber. Man darf sich auch am Anfang bei einem Vortrag vorstellen. Man kann auch von mir aus einen QR-Code einbinden. Aber wenn man den ganzen Vortrag nur erzählt und nur anteasert und dann sagt, das gehört nicht zu uns. Das kann man bei anderen Veranstaltungen vielleicht bei gekauften Vorträgen machen. Aber bei uns geht das nicht, egal ob gekauft oder nicht. Das war uns wichtig. So, warum ich aber eine Bewertung will. Also die ersten Fragen, das kam erst alles so on the fly. Ja, also was wir uns am Anfang gesagt haben, war, wie schaffen wir es, dass die Leute uns mögen? Und da gibt es für mich zwei ganz wichtige Punkte, die wir auch, bei einem haben wir angesprochen, einen haben wir nicht angesprochen. Also ich glaube nicht direkt. Der eine war das Thema Authentizität. Also, hey, wenn wir Fehler machen, machen wir Fehler. Wir sagen zum Beispiel auch beim Event, ich sage das jedes Jahr bei der Konferenz am Anfang, Leute, wir sind Online-Marketer, keine Event-Manager. Wenn ihr irgendetwas seht, was nicht 100% funktioniert, entweder guckt ihr drüber hinweg oder ihr kommt auf uns zu und wir versuchen es sofort zu machen. Und dann machen wir das auch. Also wenn die kommen, dann versuchen wir das auch sofort zu kitten. Aber es passieren Fehler und das wird uns extrem hoch angerechnet. Und natürlich sind wir über 11 Jahre auch immer besser geworden, aber unseren Summit in der Größe nächstes Jahr im März haben wir auch noch nicht gemacht. Das wird das erste Mal sein, da werden Fehler passieren. Ich hoffe, ihr merkt die dann nicht als Teilnehmer, aber es kann ja passieren. Aber wir machen auch Fehler auf der Webseite. Wir predigen was im Online-Marketing, aber setzen es selbst schlecht um. So was passiert. Und wenn das passiert, dann stehen wir dazu. Ich will ein Beispiel bringen. Wir haben jetzt am 16.09. am Vortag der Demexco, lange nachdem wir den Podcast online bringen, ein Clubtreffen. Das ist aber jetzt aktuell noch in der Zukunft, wo wir reden. Und da hat jemand ein Ticket gekauft. Also das kostet 49 Euro. Es gibt auch ein paar, die wir gezielt einladen. Aber da hat jemand ein Ticket gekauft, die aber in unsere Persona passen würde, dass wir sie auch einladen würden. Und dann habe ich eine Automation rausgeschickt mit Einladung an bestimmte Personas im Raum Köln, dass wir sie einladen würden. Und sie war in dieser Persona. Und ich hatte vergessen, in der Automation alle bereits existierenden Ticketkäufer auszuschließen. Und dann hat sie diese Mail bekommen und war ein bisschen angepisst. So nach dem Motto, ey, das hätte ich auch umsonst kriegen können. Zu Recht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Authentizität. Ich bin hingegangen, habe ihr geschrieben. Ich wollte sie anrufen, habe sie aber nicht erreicht, habe ihr geschrieben. Und da ist mir der einzelne User auch extrem wichtig, so dass ich ihn auch anrufen würde, auch wenn wir Hunderttausende auf der Webseite haben im Monat. Und habe dann angerufen, aber wollte sie anrufen, habe ihr dann geschrieben, hier, ist schon blöd, wenn man Wein predigt und dann ja auf der anderen Seite solche Fehler macht. Hier, pass auf, du hast es gekauft, du hast uns von Anfang an vertraut, jetzt wirst du hier enttäuscht. Was hältst du denn davon? Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Überperformen. Sachen machen, mit denen die Leute nicht rechnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heute noch nicht so richtig angesprochen haben, was ich gerne mal mitgeben möchte. Ich habe was Unerwartetes gemacht, ich habe sie zu unserem Summit eingeladen. Ich habe gesagt, hier, guck mal, du hast es jetzt bezahlt, du bist da dabei. Ja, wir können darüber reden, dass ich dir das Geld zurückgebe. Nee, ich mach's gern besser. Ich schenke dir ein 300-Euro-Ticket für Düsseldorf, wenn du es haben willst. Ansonsten gebe ich dir dein Geld zurück. Aber wenn du Lust hast, komm nach Düsseldorf. Ich war total happy. Die war total happy. Vor allem hat die nicht damit gerechnet. Und das ist der zweite große Punkt neben Authentizität. Wir sind sehr kritikempfänglich. Sehr, sehr. Und ich sag, wenn uns jemand, selbst wenn er uns beschimpft, erst anhören, nicht emotional reagieren, bewerten, und dann drauf zurückkommen und mal überlegen, warum einen Perspektivwechsel zu machen. Warum hat der uns jetzt gerade vielleicht sogar unter der Gürtellinie beschimpft, was nicht cool ist. Also wenn es ausartet, dann würde ich auch sagen, da müssen wir nicht überperformen. Da können wir mal sagen, eine Kante zeigen und sagen, stopp, das ging jetzt zu weit. Aber wenn er uns sonst kritisiert oder vielleicht sogar sagt, ich will mein Geld zurück oder was auch immer. Es hat irgendwas nicht funktioniert. Es kam noch nicht oft vor, aber es kam schon vor. Dann hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben dich gehört. Und dann sitze ich wirklich einmal die Woche mit meinem Team zusammen. Das passiert nur alle 3-4 Monate. Aber in der Woche sitze ich mit denen zusammen und sage, was müssen wir jetzt tun, dass diese Person, diese eine Person, nicht nur zufriedenstellend rausgeht in Form von, ey, die hat das Ziel erreicht, was sie erreichen wollte, ihr Geld zurückgekriegt oder Kritik geäußert, wir haben was verändert, wie auch immer. Was müssen wir tun, dass die da rausgeht und sagt, boah, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass da sowas kommt. Und das ist etwas, was ich hier installiert habe. Ja, das wird auch gerne mal versucht auszunutzen, gerade wenn ich jetzt so öffentlich sage im Podcast. Aber das kriegt man schnell raus, wer das nur sagt jetzt, weil die irgendwas davon haben wollen oder nicht, sondern nein, wirklich unzufriedene Menschen, kommt zu mir und wir überlegen uns eine Lösung. Die kann auch heißen, sorry, du hast Pech gehabt. Aber dann habe ich sie ganz ordentlich bewertet und klar kommuniziert, warum ich das so sehe oder Fehler akzeptiert und ich mache mehr. Und dieses Überperformen, mehr liefern, als was du nimmst. Also wir machen Content ohne Ende, hochwertigen Content ohne Ende, um Leuten zu helfen. Aber im Umkehrschluss, ja, natürlich müssen wir auch Geld verdienen. Aber wenn etwas schief lief, dafür gerade zu stehen und dann auch mehr zu machen, ich glaube, das ist eine Grundidee, die man mitbringen muss oder eine Grundtugend, die man mitbringen muss, wenn man langfristig als beliebte Marke wahrgenommen wird. Und jetzt hätte ich gern von euch eine Bewertung dazu.
Boah. Ihr seht, also, ich finde jetzt sehr schwer zu sagen, kompletter Blödsinn. Alles falsch gemacht. Eigentlich das genaue Gegenteil. Ich finde, du hast am Anfang gesagt, dass du allen gefallen willst, aber dann hast du aus meiner Sicht eigentlich sehr stark eingegrenzt, wen du nicht gefallen möchtest. Nämlich intoleranten Menschen, die das nicht akzeptieren, dass ihr gendert. Zum Beispiel, ihr macht es trotzdem, weil es euch wichtig ist. Und diese Grundhaltung, diese Werte habt ihr auch, wenn ihr sie jetzt nicht auf einen Flipchart vielleicht geschrieben habt oder irgendwo draufgeschrieben habt, die sind, glaube ich, sehr natürlich für euch natürlich gekommen. Und auch bei der emotionalen Aufladung, ich habe vorher die 6 Grundemotionen erwähnt, da finde ich sehr stark, dass ihr auf das Thema Überraschung geht und das sehr, sehr gut macht. Und ich denke, man muss nicht immer alles theoretisieren und sagen, hey, welche Grundemotionen haben wir da jetzt angesprochen und welche Werte haben wir da für uns definiert. Viele Dinge passieren auch automatisch, wenn man mit Herz bei der Sache ist.
Und man braucht auch nicht alles erzählen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr habt eigentlich, also wertemäßig seid ihr sehr neutral. Und dann hast du aber schon jetzt ein-, zweimal erwähnt, dir das ist wichtig, dass es keine Sales-Pitches gibt. Und das ist das Allerwichtigste. Und das brauchst du auch nicht rausposaunen. Das braucht nicht als Überschrift bei der Konferenz dann stehen, sondern die Leute merken es. Ja. Und das ist ein ganz starkes Mittel, wo, glaube ich, wenn die Leute das auch spüren und nach draußen tragen, dann ist es schon ein klarer Wert.
Und ja, also einer der Gründe, warum ich den Expertenrat gegründet habe, nicht nur damit die mir helfen dabei, sondern auch, ich meine, das ist ja auch ein verstärkendes Symbol dafür, dass wir daran arbeiten, indem wir so einen Rat haben, der uns da unterstützt. Gut. Ich glaube, es war ein guter Abschluss. Ich fühle mich bestätigt gerade, das ist gut. Fühle ich mich tatsächlich auch durch unsere User, weil wir das sehr häufig zurückgespielt bekommen und dementsprechend, man hört ja dann weniger von denen, denen es nicht gefällt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Das war ein spannender Austausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Vorfreude, die ich hatte auf dieses Thema, hat sich bestätigt. Ich hoffe, euch ging es ähnlich und ihr hattet auch eine kurze und schnelle Stunde und wir hätten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterreden können. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Nicht bei euch, aber ich habe jetzt richtig Lust drauf beim nächsten Mal.
Das wäre sehr cool. Also dadurch, dass ihr ja Agenturbesitzer seid, wir haben ein Event, das gibt es kein anderes Mal, zumindest nicht in Deutschland und nicht in der Größe. Das ist unser Agency Day. Ja, und das ist dieses, wo nur Agenturinhaber zusammenkommen. Der ist immer am Vortag unserer Fachkonferenz in Mainz. In Summit werden wir das nicht so haben. Ja, also da muss ich auch dann nehmen wir das zum Abschluss der heutigen Folge, wo ich immer noch einen kleinen Call to Action einbaue. Dieser Agency Day, der ist jetzt vorbei gerade, wenn diese Folge online geht, und der ist in 11 Monaten, aber das lohnt sich echt, da vorbeizukommen. Ich habe dieses Event gegründet, nicht weil ich Geld verdienen wollte, sondern weil ich selbst Probleme als Agenturinhaber hatte und einen Austausch gesucht habe auf ganz hohem Niveau. Und genauso wie ich die Konferenz damals, manche haben vielleicht die Podcasts, die da draußen sind, ich bin schon 2-3 Mal danach gefragt worden, auch persönlich, wieso hast du denn den OMT gegründet? Der ist auch gegründet worden, weil ich wollte, dass meine Agentur größer wird. Also immer aus der Not heraus oder aus einem Bedürfnis heraus. Und dieser Agency Days, ich glaube, ich tue niemanden weh, wenn ich sage, es ist mein Lieblingsevent bei uns, auch wenn es nicht unser größtes ist. Es ist aber das, was mir persönlich am meisten geholfen hat und ich deswegen niemals aufgeben werde, auch wenn es ein defizitäres Event wäre, weil ich glaube, das ist etwas, was die Branche braucht. Und da bemühen wir uns extrem, dass das ein cooles Event wird. Und dieses Jahr, ich glaube, wir haben so 180 Teilnehmer jetzt gehabt, muss ich ja dann sagen. Zu dem Status, wenn ich es aufnehme, sind wir, glaube ich, bei 171. Aber wenn ich das hochrechne, werden sie bei 180 Leuten aufschlagen, was nur Agenturinhaber sind. Und das ist natürlich geil, so viele kompetente Menschen an einem Platz zu holen. Also Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, omt.de/agency-day, kommt vorbei. Ich freue mich über jeden. Und wenn das groß wird, dann nehme ich das auch sehr gerne. Aber nicht, weil es lukrativ ist, sondern weil ich glaube, das macht die ganze Branche besser. Und alle, die wir bedienen, werden davon profitieren, dass wir besser werden und uns mehr austauschen. So.
Sehr cool.
In diesem Sinne, wir sind raus. Danke, dass ihr da wart. Ciao, ciao.
Danke, Manuel. Ciao.